Montagsmord. Hallo und herzlich willkommen zum Montagsmord. Wir sind Valerie
und Sophie.
Und wir reden über True Crime, Straftaten und Verbrechen.
Wir recherchieren beide jeweils einen Fall und stellen uns den dann gegenseitig vor. Ja, Valerie.
Sophie, ich habe heute nicht nur einen Fall, sondern ich habe noch zwei aktuelle Fälle, über die ich mit dir reden möchte.
Ja, gerne.
Aber zuerst du hast zum dritten Mal die Polizei gerufen.
Stimmt! Gut, dass du mich erinnerst. Ich habe schon wieder komplett vergessen. Meine Güte. Also, was in Reutlingen so alles abgeht, das kann man eigentlich nicht glauben. Naja, also sowas passiert auch in anderen Städten, aber ich habe noch nie die Polizei gerufen. Und jetzt halt so in den letzten Monaten dreimal. Wie krank ist das denn? Okay. Aber die habe ich es ja schon erzählt, oder? Die habe ich ja schon geschrieben.
Ja, hast du erzählt, ja.
Also, ich erzähle es jetzt nochmal. Ja. So, das war, was haben wir heute? Freitag? Heute ist Donnerstag. Alter Falter. Es war Montag, Montagabend. Mein Freund und sein Mitbewohner, also sein Kumpel, sind aus ihrer WG in Reutlingen ausgezogen. Und da der Kumpel am nächsten Tag Geburtstag hatte, dachten wir uns, wir machen uns noch einen schönen Abend, gehen was essen. Und danach wollten wir einfach noch so ein bisschen durch die Reutlinger City spazieren gehen. Und gesagt, getan. Wir haben halt so ein bisschen nicht reingefeiert, aber es war halt auf jeden Fall nach 0 Uhr. Es war so gegen 1 Uhr. Und wir sind halt immer noch so ein bisschen rumspaziert, weil es halt ein richtig schöner Abend war. Noch richtig schön warm. Und wir laufen halt so ein bisschen durch die Altstadt durch. Und überall sind so kleine Läden. Und da war eine Bäckerei und die hatte so ein bisschen so einen Namen. Und genauso hieß auch ein Professor von den beiden. Also von meinem Freund und dem Kumpel. Und
Entschuldigung, die Bäckerei hatte einen Namen. Wow, Sophie, dieser Satz.
Ja. Ob du es glaubst oder nicht, aber die Bäckerei hatte einen Namen. Ja.
Okay, cool.
Krasseste Geschichte. Also, und das war's jetzt auch schon. Wir haben einfach eine Bäckerei gesehen und die hatte einen Namen.
Und der Name war nicht einer größeren Kette?
Nein, das war... Da war so ein kleines Schildchen neben der Bäckerei und da stand drauf, dass die Bäckerei halt schon über 300 Jahre alt ist und schon immer ein Familienbetrieb und halt durch die Generationen geführt. Und dann haben wir uns das halt ein bisschen genauer angeschaut und die hatte so Glasschiebetüren und dann haben wir halt gesehen, dass die eine Glasschiebetür unten so eingedrückt war, also so schräg in die Bäckerei reinstand praktisch. Und wir dachten uns so, okay, komisch, dass sie auch nicht die Tür irgendwie richtig zumachen. Da kann ja jemand einbrechen. Dann haben wir halt uns ein bisschen mehr umgeschaut und direkt neben der Tür lag halt so ein richtig, richtig großer Stein. Und ich dachte mir noch so, komisch, hier ist doch gar keine Baustelle. Wo kommt denn der Stein her? Und dann habe ich reingeschaut und überall lagen kleine rote Münzen. Also ganz viel Kleingeld und halt auch so ein bisschen draußen. Und ich dachte mir so, okay, so. Im ersten Moment hat man es halt nicht so richtig realisiert. Ich dachte mir so, ja, okay, so. Muss halt jemand mal wegräumen, so. Kann die nicht sauber machen. Und dann kam halt die Realisation, meine Güte, da wurde eingebrochen. Irgendjemand ist dort eingebrochen und ja, dann haben wir halt die Polizei gerufen, haben das berichtet und haben dann halt dort noch gechillt, bis dann die Polizisten kamen. Ja, die haben sich das dann auch ein bisschen angeschaut, haben halt mit der Taschenlampe reingeleuchtet und man hat halt gesehen, dass da keine Kasse ist, beziehungsweise da lag noch so Kunststoff irgendwie auf dem Boden und es sah halt einfach auch ein bisschen kaputt aus und da waren auch irgendwie so ein paar Scheine und dann haben die Polizisten halt auch gemeint so, ja, das ist ein Einbruch. Und haben dann auch Verstärkung gerufen und ja, der eine Polizist hat dann gemeint so, ja, jetzt kommt dann erstmal die Spusi und das machen wir jetzt ganz professionell. Und hat uns dann halt gefragt, was wir machen, hat unsere Personalien aufgenommen. Wir haben halt erzählt, dass wir gerade am Ausziehen sind und er meint noch so, boah, ich will hier auch ganz schnell weg. Der hatte auch gar keinen Bock mehr irgendwie dort zu arbeiten in Reutlingen. Er hat halt gemeint, da sind ziemlich viele gestörte Leute. Und das war es eigentlich auch schon. Die haben dann noch dem Kumpel zum Geburtstag gratuliert. Und ja, und der Kumpel hat auch gemeint, das war der lustigste Abend seit langem und dass es eine richtig coole Erinnerung ist. Also natürlich nicht für die Bäckereibesitzer, aber ich habe mich schon wie so ein Detektiv gefühlt, so ein bisschen so kombiniere Stein, Kleingeld, so Einbruch.
Kombiniere, da ist etwas im Busch.
Ja. Und ich habe dann halt auch am nächsten Tag nachgeschaut und es gab auch ein paar Zeitungsberichte darüber, dass halt schon ein bisschen was geklaut wurde. Also es tut mir natürlich leid für die Bäckerei, vor allem wenn sie jetzt schon so lange halt, wenn sie schon so lange gibt. Aber ich fand es halt trotzdem auch cool. Ja. Ich hoffe, das nimmt mir keiner übel.
Ich glaube nicht. Ja, nee, ich habe immer noch nicht die Polizei gerufen, weder Polizei, Krankenwagen, Feuerwehr noch sonst irgendwas und irgendwie bin ich immer noch sehr froh darum.
Ja, schon. Ist ja auch eine gute Sache, wenn man nicht die Polizei rufen muss.
Ja, schon. Vom Bauchgefühl hätte ich gesagt, dass Stuttgart eine unsicherere Stadt ist als Reutlingen. Aber also scheinbar ja doch nicht.
Ja, also ich habe mir auch überlegt, mal nachzuschauen, wie die Kriminalstatistiken aussehen, Stuttgart im Vergleich zu Reutlingen. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen, weil ich es einfach wieder vergessen habe, dass wir diesen Einbruch entdeckt haben. Sonst hätte ich das natürlich auch gemacht. Und das war auch ziemlich lustig. Mein Kumpel hat dann auch noch zum Polizisten gemeint, so, ja, sie hat einen Podcast über Mord und das wird dann bestimmt gleich im Podcast erzählt. Und ich so, ja, schon. Und der Polizist hat aber einfach nur irgendwie gelacht. Also, das war, ja,
Er wird
lustig.
kein Fan.
Ja, ich weiß nicht. Also, er weiß ja nicht, wie es heißt. Vielleicht hat er es auch nicht so ganz gecheckt, aber ja.
Möglich.
Ja, aber danke, dass du mich daran erinnert hast. Sonst hätte ich das jetzt einfach vergessen.
Ja, gerne, gerne. Das möchten wir ja den Hörern nicht vorenthalten,
Nein.
dass du schon wieder Polizei gerufen hast. Das ist ja
So eine
unglaublich.
aufregende Geschichte. Ja, aber ich glaube, das war es jetzt auch mit dem Polizeirufen.
Ich
Also
hoffe.
so bald werde ich nicht nochmal in Reutlingen sein.
Meine zwei Fälle, die sind im letzten Monat, glaube ich, passiert. Und zwar als erstes, hast du mitbekommen, dass eine 19-jährige Mutter in der Weser beschwert, gefesselt und lebendig versenkt wurde?
Was? Nein? Wann?
Ich glaube, es war jetzt vor 2 Wochen.
Was?
2 Wochen
Nein.
oder 3 Wochen? Ja, da hat ein Mensch, der auf dem Fluss unterwegs war, hat die Mutter, also Leiche oben schwimmen gesehen. Und dann hat man die halt da rausgeholt und obduziert und alles. Mittlerweile weiß man auch, wer sie war. Und ja, sie war 19, ist eine Mutter von einem Kind und wurde aber beschwert und gefesselt und dann in die Weser geschmissen. Lebendig. Und ja,
Krass.
jetzt ist da eine 25-köpfige Sonderkommission, die auf Beweise der Bevölkerung hofft und es sind 5.000 € zur Belohnung ausgeschrieben.
Okay. Wow.
Ja, ziemlich verrückt.
Ja, wieso habe ich nichts davon mitbekommen?
Ich habe es auch nicht wirklich mitbekommen, es kam halt in den Nachrichten kurz.
Ja.
Aber also, dass man jemanden in den Fluss wirft, um den Menschen zu entsorgen, okay. Aber lebendig, um ihn dann ertrinken zu lassen, das finde ich, ist schon übel. Also ertrinken ist einfach ein richtig ekliger Tod, glaube ich.
Denkst du?
Du bist gefesselt. Du musst dir vorstellen, du hast da so Gewichte an deinen Füßen, deine Hände sind zusammen und du merkst, du wirst jetzt ins Wasser geschmissen. Du sinkst immer tiefer, merkst, du kannst deine Luft nicht mehr anhalten. Irgendwann ist es ja so ein Reflex, dass du einatmest und dieser Wasserschwall, der dann in deine Lunge geht, wie weh das tun muss. Du weißt, du kannst nicht mit deinen Füßen strampeln, du kannst nicht mit deinen Armen dich irgendwie fortbewegen, sondern du weißt nur, okay, ja, ciao. Das war's.
Aber ich habe auch schon von einigen Nahtoderfahrungen gehört. Eine Freundin meiner Mutter hatte sogar eine. Im Meer war sie mal auf einem Boot unterwegs. Da war sie auch noch ein jüngeres Mädchen. Okay, ja, um die 18 oder 19. Da ist sie auch irgendwie vom Boot gefallen oder so. Ich weiß nicht, wieso sie nicht irgendwie wieder hochgekommen ist oder was da los war. Aber sie hat irgendwie erzählt, dass sie halt einfach immer mehr gesunken ist. Dass auf einmal alles so ganz hell war und alles war ganz warm und weich und sie konnte ganz normal atmen unter Wasser. wie auch an Luft. Und ja, dass für sie das sich fast irgendwie schön angefühlt hat. Und ja, sie war dann irgendwie auch bewusstlos und wurde dann halt wieder aus dem Meer rausgeholt und wieder beatmet und alles. Und sie hat es ja geschafft, also, aber das war halt so ihre Erinnerung.
Ja, ich war, ja, ich weiß nicht, aber
Ja, kann ja auch für jeden anders sein, also.
ja, also ich stelle mir neben Verbrennen, Ertrinken schon fast einer der schlimmsten Tode vor. Wobei Verbrennen ja auch nicht so schlimm sein soll, weil scheinbar irgendwann deine Nervenenden von der Haut sowieso abgebrannt sind und dann merkst du es nicht mehr. Aber das, darauf
Irgendwann.
möchte ich jetzt irgendwie nicht verlassen. Und das, ich glaube wirklich, Verbrennen und Ertrinken sind so für mich privat persönlich. Sind es die schlimmsten Tode?
Oh. Ja, also ich stehe da immer noch zu Köpfen. Das ist immer noch das Schlimmste, finde ich.
Köpfen.
Ja.
Hä, wenn du einen guten Henker hast, der dir einmal den Kopf abhackt, dann das ist doch, dann ist es vorbei.
Ich will nicht. Ich finde das so schlimm.
Also ich glaube, ich kann dich beruhigen und dir sagen, du wirst nicht daran sterben, weil du geköpft wirst. Meine
Man kann es nur
Wahrscheinlichkeit,
hoffen.
zu ertrinken oder an Feuer zu sterben, ist doch schon noch mal wahrscheinlicher, als dass du geköpft wirst.
Ja, aber man kann es nie ganz ausschließen.
Was
Ja, ich
hast du
weiß
vor?
auch
Möchtest du? Ich weiß nicht.
nicht. Nein, ich habe nichts vor. Aber ja, ich weiß nicht. Also ich finde Ertrinken jetzt nicht so schlimm, glaube ich. Also ich fände, das wäre so. Ich weiß nicht, irgendwie stelle ich mir das richtig friedlich vor und du singst halt einfach und irgendwann bist du halt bewusstlos und dann nimmt alles so seinen Lauf, weißt du, wie ich meine? Und ich finde, so verbrennen ist, boah, das ist eine ganz klare Nummer 2. Na, vielleicht eine Nummer 3. Ja.
Ja, ihr könnt ja vielleicht uns schreiben, ob ihr denkt, dass Ertrinken ein schlimmer Tod ist oder was eure schlimmste Vorstellung vom Sterben ist.
Ja, das ist doch mal ein schönes Thema.
Wunderschön.
Schreibt uns von euren Ängsten.
Wir sind immer für euch da.
Ja.
Und noch ein zweiter Fall.
Oh. Ja,
Ja,
okay.
der ist quasi aus dem Ländle, aber ist irgendwie auch an bzw. in der Weser passiert.
Nochmal.
Also ich weiß nicht, was dieser Fluss an sich hat. Frag mich nicht. Aber
Wahrscheinlich wegen dem Namen.
oh,
Wese,
oh Gott.
Verweser? Nein?
Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
War das schlimm?
Ich will es nicht. Naja, auf jeden
Okay,
Fall.
ja.
Seit dem 8. Juni war eine Mutter und ihr Kind verschwunden. Meine Mitbewohnerin hat mir davon erzählt, weil irgendwie nur ein paar Käfer weiter von ihrem Zuhause, wo ihre Eltern halt wohnen, da war ein Vater und der hat da mit seiner 10-jährigen Tochter gewohnt in Gammertingen und die Mutter hat in Kaiserslautern gewohnt. Die haben sich halt irgendwie getrennt
Ah.
und die Mutter hat das Kind dann Anfang Juni zu sich geholt. Es war auch so abgesprochen mit dem Vater. Und irgendwann waren die zwei halt verschwunden. Und man hat halt irgendwie eher spekuliert, dass es sich vielleicht um einen Sorgerechtsstreit handelt oder sowas, dass halt die Mutter die Tochter für sich alleine haben wollte und mit der Tochter abgehauen ist. Und jetzt wurde aber, ich glaube, vor 2 Wochen, ich weiß es nicht ganz genau, wurde auf jeden Fall das Auto von der 46-jährigen Mutter aus der Weser geborgen und in dem Auto waren 2 Leichen. Und man ist sich ziemlich sicher, dass es die zwei sind. Es steht, glaube ich, noch die Obduktion und Identifikation aus. Aber die hatten die Ausweise und Papiere bei sich.
Oha. Und
Genau.
das wurde alles vor 2 Wochen in der Weser gefunden. Vielleicht sollte man diesen Fluss mal gründlich durchsuchen, was da noch
Vielleicht.
alles so zu finden ist.
Ja, also es war halt eben so, dass die zwei am 6. und 7. Juni ein Hotelzimmer in Bremerhaven gebucht hatten, also beziehungsweise die Mutter hatte das gebucht. Und ab dem Sonntag, also das war ein Freitag, Samstag, und ab dem Sonntag fehlte dann halt irgendwie jede Spur von den zweien. Am 8. Juni sollte die kleine Sophia, so hieß die, wieder zurück zu ihrem Vater, aber sie kam ja nicht und daraufhin hat er dann die Polizei eingeschalten und jetzt wird bundesweit ermittelt und irgendwie ist gefühlt jedes Bundesland bei dieser Ermittlung hat beteiligt. Ja, man weiß nicht, was passiert ist. Es gibt Spekulationen, aber die möchte ich jetzt nicht in das Internet hinaustragen.
Jetzt es mir kurz privat sagen? Ja, krass, dass sie das alles in diesem Fluss einfach gefunden haben.
Ja, das waren meine zwei aktuellen Fälle, die ich mit dir besprechen wollte.
Das ist vor allem alles vor 2 Wochen. Also
Ich weiß nicht, was heißt vor 2 Wochen? Nein, es hängt, glaube ich, sicherlich nicht zusammen. Aber was heißt vor 2 Wochen? Die Mutter und ihre Tochter sind am 8. Juni verschwunden. Und ich glaube, diese Frau, die ja auch erst 19 war,
ja,
die wurde ein bisschen später gefunden.
Ach so, okay.
Ja.
Ich frage mich, ach so, ja, aber sie ist ja an die Oberfläche getrieben.
Mhm.
Okay. Wie hat man das Auto gefunden?
Weiß ich nicht. Aber ich frage mich auch, wie sie mit Gewichten nach oben treiben konnte. Was hat es mit diesen Wasserleichen auf sich? Ich verstehe das nicht so ganz.
Ja, die...
Ja, dass sie schon irgendwann nach oben treiben, macht schon für mich Sinn. Mhm. Aber sie war ja beschwert.
Ja, aber wer weiß, was das für Seile waren oder was auch immer, mit dem sie beschwert wurde. Vielleicht ist es dann nach einer Weile einfach irgendwie gerissen oder es hat halt immer einen Stein gerieben und dadurch ist sie dann losgekommen und ich weiß auch nicht. Irgendwie funktioniert sowas, glaube ich, schon. Kann ich mir vorstellen. Ich als Wasserleichenbeschwerexperte.
Dann würde ich unsere neue Rubrik einleiten.
Oh.
Und zwar habe ich heute keine Black Story, sondern ein Montagswort.
Das Montagswort. Ich finde es immer noch so nice.
Und der Plan war ja eigentlich, irgendwelche Fremdwörter zu nehmen, damit wir alle was Neues dabei lernen und sowas. Aber es ist jetzt kein Fremdwort, was kein Mensch kennt, sondern eigentlich kennt es jeder und jeder weiß auch, was es bedeutet. Aber es ist ein schön langes Wort mit 16 Buchstaben und es hat was mit dem Strafgesetz zu tun und deswegen dachte ich, das passt schon.
Okay, wie gehen wir jetzt vor? Soll ich Buchstaben einfach rausrufen?
Ja, und ich mache das Geigenmännchen.
Okay, also wir fangen an mit einem E.
1, 2. 2 Es.
An ja. Welcher Stelle denn?
An der 2. und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Okay. Ein I.
1, 2, 3. 3 I.
3 I. An welchen Stellen? Ja. Auch irgendwo am Anfang?
Und zwar an der 6., 9. und 11. Stelle.
Vielleicht noch irgendwie ein M?
Nein.
Muss. Okay. Ein P?
Ein P.
Ist das Wort Kannibalismus? Nein, da ist kein E.
Wow.
Ja. Ein P?
Ein P wie Peter?
Ja.
Nein.
P wie Paul?
Nein.
Ein S?
Ja, 2 Stück an den Stellen 3 und 10.
Okay, also ein E war an zweiter Stelle und an dritter Stelle ist dann das S.
Mhm.
S. Des. Mhm. Kes. Des. Fes. F?
Nein.
Hm. Ein R?
Ja.
Okay. Der erste Buchstabe?
Ja.
Ha, Res.
Und an 13. Stelle.
Okay. Res isir. Und das ist ein Wort.
Mhm.
Ein T?
Nein.
Ha. Ein D?
Nein.
Fuck. Ein L?
Ja, 1. An 8. Stelle.
Lisir?
Mhm.
Aha. Kommen wir der Sache schon näher. Resualisieren?
Nicht ganz.
Gibt es das überhaupt? Resualisieren?
Nein, ich glaube nicht.
Res. Resalisierung?
Nee.
Hatten wir A schon?
Nein, hatten wir noch nicht.
Okay, A?
Ja, an 7. Stelle.
Alisier.
Mhm.
Ja, und dann hinten noch U und G?
Ja.
Okay, wie viele Buchstaben finden wir zwischen Res und Alisierung?
2.
Bin ich eigentlich blöd?
Ja, ich glaube schon.
Resalisierung.
Vielleicht solltest du die Betonung nicht so sehr auf das S legen, weil im Deutschen tut man immer auf die Vokale die Betonung legen.
Resualisierung.
Es gibt keine Resualisierung.
Wenn man etwas re... Ah, das ist Realisierung. Oh
Wow.
nein.
Oh mein Gott.
Ah,
So viel.
Valerie. Es ist so schwierig, zweisprachig zu sein. Resualisierung.
Dieses Wort gibt es nicht.
Das klingt so nach einem deutschen Wort. Es ist so schwierig zu beschreiben.
Come on, es fehlen nur noch zwei Buchstaben.
Ich dachte nicht, dass ich mich so schwer tue. Weh?
Nein, dein Kopf hängt schon und der hat schon einen Hals.
Re. Realisierung. Resualisierung.
Versuch's mal mit Buchstaben, die sehr am Ende vom Alphabet sind.
Jetzt mich verarschen.
Oh nein, eins ist in der Mitte vom Alphabet. Aber das andere
Oh.
ist, ja,
Echt?
an vierter Stelle.
Oalisierung.
Nee.
Reso. Zahlisierung.
Ja!
Resozialis. Fehlt da nicht noch ein I?
Nein.
Resozialisierung?
Resozialisierung. Ja.
Du hast mir nicht gesagt, dass da noch ein I ist vor dem A.
Doch.
Oh, dann habe ich es nicht
Das hast du auch die
aufgeschrieben.
ganze Zeit doch gesagt.
Nein. Okay, da lag der Fehler. Ich bin nicht dumm, ich habe das I einfach nicht wahrgenommen.
Okay.
Resozialisierung. Meine Güte, hat es lang gebraucht.
Weißt du, was Resozialisierung bedeutet?
Wenn man wieder sozialisiert wird. Ja,
Dann
also
los.
praktisch, wenn jetzt, ich glaube, in Bezug auf Gefangene, wenn sie halt eingesperrt waren für eine lange Zeit und dann wieder in die Öffentlichkeit rausgelassen werden und halt so ein bisschen neu integriert.
Ja, naja, also du wirst im Gefängnis noch resozialisiert, damit du für das Leben außerhalb des
Ja,
Gefängnisses quasi wieder fit gemacht
vorbereitet,
wirst.
ja.
Genau. Ja, und es
Okay.
ist halt das Ziel der Strafe, den Täter wieder in die Gesellschaft später eingliedern zu können.
Okay.
Genau, das bedeutet Resozialisierung.
Okay. Nächstes Mal mache ich das mit einem Papier und mit einem Stift und dann läuft das Ganze besser.
Ich glaube auch.
Ja, aber ich finde, das mit der Resozialisierung ist auf jeden Fall was Wichtiges, um die Leute halt darauf vorzubereiten. Ich höre auch immer mal wieder Geschichten, wo Männer oder Frauen nach einigen Jahren wieder rausgelassen werden und dann gar nicht auf die Neuerungen und auf die neue Technik klarkommen. Und neulich habe ich eine Geschichte gelesen von einer, die hat gemeint, ihr Vater kam halt auch nach einer längeren Zeit jetzt aus dem Gefängnis raus und der war so überrascht, was es alles gibt und auch an den Autos und so. Und dann hat er irgendwie gemeint, er will direkt mal zur Bücherei, um dort den Computer zu benutzen. Und sie musste ihm dann erst mal erklären, dass sie auch daheim einen Computer haben. Ja, schon lustig.
Verrückt.
Man denkt gerade nicht dran, wie sehr sich die Welt so in dieser Zeit wirklich geändert hat.
Nee, nicht wirklich.
Ja.
Gut, dann war das unser Montagswort.
Nice.
Ihr wisst ja auch schon, was das Thema der heutigen Folge ist, denn nachdem die gute Catherine letzte Woche ihrem John den Kopf abgehackt hatte, richtig?
Ja, der war auf jeden Fall abgetrennt.
Ja, und den dann im Kochtopf gekocht hat, haben wir uns ja dafür entschieden, diese Folge dem Thema Kannibalismus zu widmen. Und
Ja.
leider oder vielleicht doch eher Gott sei Dank gibt es bei uns in Stuttgart oder allgemein im Ländle keinen Fall von Kannibalismus,
Von dem wir
weshalb wir,
wissen.
ja, von dem wir wissen, weshalb wir heute beide keinen regionalen Fall haben. Und auch die Auswahl an Kannibalen ist in Deutschland tatsächlich sehr spärlich. In Russland gibt es zum Beispiel sehr, sehr viel mehr Fälle von Menschen, die Menschen essen.
Ja, das habe ich auch gesehen. Russland in der Ukraine.
Ja.
Irgendwas auch, weil sie halt eine Zeit lang irgendwie hungern und oder gehungert haben früher und deswegen.
Hast du einen deutschen Fall?
Nein.
Okay. Wo spielt dein Fall?
Paris.
Aha.
Ich habe mir überlegt, ob ich das jetzt sage oder ob ich es erst später erzähle, wie ich drauf kam. Bin ich dran?
Ich weiß es nicht.
Ich habe Catherine letztes Mal als zweite gehabt, kann es sein? Das heißt, ich würde heute dran sein.
Ja, du kannst
Okay, dann kann
anfangen.
ich es ja jetzt sagen.
Ja, nee, ich möchte erst noch
Ach
kurz
so, sorry.
einen kleinen Disclaimer bringen, weil ich
Ja.
finde dieses Thema so unglaublich widerlich. Also
Ja.
verzeiht mir, wenn in dieser Folge überdurchschnittlich oft irgendwelche Würgegeräusche von mir kommen, weil also jedes Mal, wenn ich mich mit diesem Thema beschäftige, was jetzt nicht so oft vorkommt, aber wenn halt ein anderer True Crime Podcast das Thema behandelt oder ich jetzt zum Beispiel diese Woche sehr viel recherchiert habe, dann vergeht mir wirklich der Appetit. Ich habe mal eine Podcast-Folge gehört und da hatte einer Lasagne aus Menschenfleisch gemacht. Ich glaube, das war sogar der Kannibale aus Rotenburg. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall war es dann so, dass mitten in der Folge die Mutter von meinem Ex-Freund zum Essen gerufen hat. Und was gab es? Natürlich gab es Lasagne.
Nein.
Und normalerweise liebe ich Lasagne. Also Lasagne ist wirklich mein Lieblingsgericht. Und die Lasagne von der Mutter meines Ex-Freundes war auch immer super, super lecker. Aber an diesem Tag habe ich mein Stück Lasagne angeschaut, die Nudelplatten so hochgehoben, das Hackfleisch gesehen und ich habe fast auf den Tisch gekotzt. Also, und
Oh.
auch beim Recherchieren bin ich jetzt über einen Fall gestolpert, wo in einem Artikel davon berichtet wurde, dass Gliedmaßen im Backofen mit Reis gefunden wurden. Und an dem Tag wollte ich eigentlich Reis mit Gemüse und veganem Hühnerschnitzel machen. Und ja, also an dem Tag habe ich dann nichts mehr gegessen.
Ich glaube, den Fall habe ich auch gesehen, weil ich dachte mir dann noch so, okay, zum Glück habe ich jetzt auch keinen Reis gekocht, sondern Kartoffelpüree.
Ja.
Ja. Ja, also ich fand das Thema auch super eklig und ich habe seit Tagen kein Fleisch mehr gegessen. Ich lebe hier praktisch vegetarisch gerade. Na, was auch nicht so unbedingt schlecht ist,
Allgemeine gute
aber
Sache.
ja, aber selbst bei den vegetarischen Gerichten ist es so ein bisschen so,
Ja,
will
die
ich
Beilagen sind
wirklich
halt.
essen? Ja, irgendwie. Ja, bei allem denkt man so ein bisschen an. Ja, es hat.
Eigentlich, also normale Menschen denken nicht an Kannibalismus, wenn sie Reis oder Kartoffeln vor sich sehen, aber na gut.
Ja.
Das sind wir.
Ich bin froh, wenn das Thema abgeschlossen ist für uns, mehr oder
Ja.
weniger.
Ja,
Okay.
dann darfst du jetzt
Also,
anfangen.
du erinnerst dich sicherlich an eine sehr, sehr, sehr verwirrende Black Story von mir.
Ja.
Mit dem Kannibalen,
Ja, dem Restauranttester.
dem Restaurantkritiker. Ich
Ja.
dachte mir, weil der Fall schon interessant und weil es halt zum Thema passt, dachte ich mir, dann behandle ich doch gleich mal den Fall und schaffe dafür ein bisschen mehr Aufklärung.
Ja, bitte.
Also heute rede ich über den Kannibalen Issei Sagawa.
Hast du das richtig ausgesprochen?
Ich bin mir 80% sicher. Also er wird
Okay.
buchstabiert Issei. Issei.
Okay, ja.
Und Sagawa ist ja okay. In der Nacht vom 11. Juni 1981 studiert die 25-jährige niederländische Studentin René Hartfeld Literaturwissenschaft an der Sorbonne Nouvelle, einer Uni in Paris. Kurzen Disclaimer, ich hatte zwar jahrelang Französisch in der Schule, aber das garantiert nicht, dass ich irgendwas hier richtig ausspreche. Also bitte fühlt euch nicht attackiert, wenn ich das Französisch nicht so drauf habe. Es war nicht meine beste Leistung in der Schule. Ja. Abends geht sie zu der Wohnung ihres Kommilitonen und denkt, dass sie da ist, um ihm bei der Übersetzung von deutschen Gedichten zu helfen. Das macht man gerne abends. Sie hat
Romantisch
diesen,
auch.
ja, deutsche Gedichte, sehr, sehr schön.
Der reitet zu spät durch Nacht und Wind. Es
Es
ist
ist der
der Vater
Vater
mit
mit
seinem
seinem
Kind.
Kind. Ja, toll.
Weiter.
Sie hat diesen Kommilitonen, einen kleinen, ruhigen, 32-jährigen Student, in einem gemeinsamen Kurs kennengelernt. Ihr ist aufgefallen, dass er nicht so viel mit anderen zu tun hatte, beziehungsweise er war oft für sich und hat sich selber so ein bisschen isoliert und er war etwas unbeholfen und er war sehr, sehr klein. Er war 1,44. Ja, das ist klein. Weil er halt ein Außenseiter war, hat er ihr leid getan und sie hat sich ein bisschen um ihn gekümmert. Er ist zum Beispiel auch mal mit ihr und ihren Freunden essen gewesen. Und insgesamt fanden auch die Freunde ihn nett und die Gruppe führte auch eine echt gute Unterhaltung an dem Abend. Später bittet er René um Hilfe, wie gesagt, um dieses deutsche Gesicht, Gedicht zu übersetzen. Also ist sie zu ihm rübergegangen, zu seiner Wohnung, um mit ihm zusammen daran zu arbeiten. Der erste Abend, an dem sie zu ihm geht, endet ziemlich abrupt und etwas komisch. Also schickt er ihr am nächsten Tag eine Nachricht und in der steht sowas wie: Sorry für den Abend gestern, kannst du heute Abend bitte nochmal vorbeikommen? Ich brauche deine Hilfe immer noch und mir ist es echt wichtig. Sie schätzt ihn so ein, dass er einfach generell ein bisschen schüchtern ist oder dass er sich um Frauen rum nicht so wohl fühlt. Also geht sie am nächsten Abend wieder zu ihm und das ist der Abend vom 11. Juni. Sie kommt bei ihm an und setzt sich zu ihm an den Schreibtisch, wobei ihr Rücken dem Zimmer zugewendet ist. Als sie also am Schreibtisch sitzt und sich die Hausaufgaben anschaut, kommt er auf sie zu mit einer Waffe, mit einem Schalldämpfer und schießt ihr in den Hinterkopf. Daraufhin wird er ohnmächtig.
Wow, richtig, richtig professionell.
Ja.
Das kann er gut.
Er weiß, was er tut. Als er wieder aufwacht, hat er Sex mit ihrer Leiche und versucht dann, sie zu essen.
Hui.
Ja. Er war nämlich nicht ein kleiner, schüchterner Mann, der sich bei Frauen nicht wohlgefühlt hat, sondern er hatte schon länger geplant, sie umzubringen, weil er sie essen wollte. Dieser Mann, Issei Sagawa, hatte schon sein ganzes Leben lang eine Obsession mit Kannibalismus. Er wurde 1949 in Japan geboren und kam einiges zu früh auf die Welt. Und anscheinend, als er geboren wurde und sein Vater ihn das erste Mal gehalten hat, hat er einfach in die Hand gepasst. Also in eine Hand rein.
Na, wie süß.
So klein war der. Ja. Damals. Süß. Ein Jahr später ist sein Bruder zur Welt gekommen und die Eltern haben die zwei als Zwillinge großgezogen. Issei war so klein, dass es gar nicht richtig aufgefallen ist, dass er ein Jahr älter ist. Aber oh ja, ich glaube, in so einem jungen Alter ist es auch ein bisschen schwierig, die Kinder so altersmäßig auseinanderzuhalten. Also meine Schwestern sind auch 16 Monate auseinander, also ein bisschen mehr als ein Jahr. Und die wurden auch ständig für Zwillinge verwechselt. Meine Mutter hat die halt auch irgendwie immer gleich angezogen. Also ja, fand ich das jetzt nicht so komisch. Also Isseis Bruder ist halt über die Jahre normal aufgewachsen, ist halt ganz groß geworden und stark. Und
ganz groß.
Ganz groß und stark, so wie halt Kinder werden. Aber Issei ist halt, der ist klein geblieben und war halt dünn und klein und er hat sich halt auch nicht damit wohlgefühlt und er war auch richtig besessen damit, dass er so klein und hässlich war. Und das waren auch seine eigenen Worte.
Hat er schon mal es mit Fruchtzwergen probiert?
Ah, ich weiß nicht, aber das ist eigentlich eine gute Idee. Dadurch wächst man ganz, ganz groß und stark. Hast du immer viele Fruchtzwerge gegessen?
Ich habe immer Fruchtzwerge gegessen und zwar immer abends zum Sandmann hat meine Mama uns immer einen Kaba gemacht und ein Fruchtzwerg dazu gegeben und dann gab es immer zum Sandmann Fruchtzwerg und Kaba. Also ich habe schon sehr, sehr viele Fruchtzwerge gegessen in meinem Leben. Das hat bei mir jetzt nicht so viel gebracht, aber dafür habe ich starke Knochen.
Das ist ja süß mit dem Fruchtzwerg und Kaba. Aber ja. Da darf man auch nicht laktoseintolerant sein.
Nee, bin ich auch nicht.
Ach, das muss schön sein.
Bist du laktoseintolerant?
Ja, ich glaube schon so ein bisschen.
Ich habe noch nie irgendwelche Einschränkungen bei dir in deinem Essensverhalten gesehen, deswegen war ich gerade sehr verwirrt.
Ja, es interessiert mich auch nicht.
Ja, ist gut. Kann ja nicht so schlimm sein dann.
Ja, ich glaube, laktoseintolerante Menschen sind eh so ein bisschen so, egal, ich brauche Käse, ich brauche alles andere auch, das ist mir so egal, dann passieren halt die Sachen, die bei Laktoseintoleranz passieren, muss man halt in Kauf nehmen. Aber auf Käse kann man einfach nicht verzichten.
Auf gar keinen Fall.
Nee, ich glaube, bei mir ist auch nur eine leichte. Aber wir wollen jetzt auch nicht weiter über meine Laktoseintoleranz reden.
Die wahrscheinlich keine ist.
Ja. Okay, also zurück zu Issei. Eine weitere Sache ist, dass, also es gibt so eine Doku über ihn und er wird darin auch interviewt. Und man sieht in dieser Doku Aufnahmen von der Familie daheim, von früher.
Mhm.
Und oft kam bei ihm der Onkel zu Besuch und der Onkel hat halt so getan, als wäre er ein großer Riese, der Menschen gegessen hat und die zwei...
Was?
Und die zwei Jungs waren Prinzen und der Riese hat diese Prinzen dann genommen und in einen Topf gesteckt und gekochen und gegessen.
Gekochen und gegessen? What the
gekochen?
Fuck?
Ist... Gekocht.
Du hast gekochen gesagt, ist ja egal. Aber what the fuck ist falsch bei diesem Onkel?
Ja. Obwohl, also ich finde, das sind halt so diese harmlosen, die damals halt bestimmt
Nein.
harmlos rüberkamen, auch für den Onkel, weißt du? Da denkst du ja nie im Leben so, ah, oh, das wird jetzt die Kinder bestimmt irgendwie so beeinflussen, dass sie denken, was weiß ich, weißt du?
Ja, weil ja.
Ich glaube, da denkt man sich halt nichts Böses dabei. Wer hätte gedacht? Ja. Naja. In dieser Doku erzählt Issei auch, dass er dadurch eine weitere Obsession bekommen hat. Und zwar für Riesen und Menschenessen und menschenessende Riesen. Und das Ganze ging so weit, dass er in der ersten Klasse sogar seine Lehrerin gefragt hat, was passiert, wenn man einen Menschen isst? Also, ob das verwerflich ist oder so.
Nein, ich sehe, das ist
Nein,
normal.
Issei, iss, was dir schmeckt.
Du isst, was du bist.
Ah, ja, das passt aber ganz gut zu dem Fall heute.
Oder du bist, was du isst, was du bist. Also bei dem Fall ist es gerade egal.
Jetzt kommt's nämlich. Man kann sich ja schon so ein bisschen den Gedankengang von ihm denken, glaube ich. Also der Grund, wieso er mit diesem Menschenessen, also dem Kannibalismus, so besessen war, lag daran, dass er dachte, dass wenn er einen Menschen essen würde, sei er ganz ausgefüllt. Also er dachte, dass er dadurch zu einem ganzen Menschen gemacht wird und dass er halt in seinem jetzigen Körper, dadurch, dass er so klein ist und so dünn, dass er halt nur ein halber Mensch ist. Ja.
Ja, und wenn man anderen halben Menschen isst, im wahrsten Sinne des Wortes, dann wird man zu einem ganzen großen Ein. Oh
Er dachte, das
Gott.
macht ihn stark und er dachte, dadurch würde er größer und stärker werden. Ja.
Fruchtzwerge.
Ja, als Issei 15 war, wurde es so schlimm, dass er zu einem Psychiater gegangen ist. Ich glaube, vor 15 war es aber auch schon schlimm. Auf jeden Fall, er ist zu einem Psychiater gegangen und dem hat er seine sexuellen Fantasien mit Mord und Kannibalismus erzählt und er sagt auch, dass sich diese Fantasien hauptsächlich um europäische Frauen drehen, also diese typischen weißen, großen Frauen mit blonden Haaren und Kurven und so. Und damit hat er sich halt so richtig, ja, beschäftigt.
Also quasi, nee, du bist auch nicht groß. Ja gut, weiter.
Ja.
Ich wollte es eigentlich so sagen, man soll sich einfach dich vorstellen als stellvertretende Frau aller europäischen, weißen,
Ui.
großen, kurvigen, gut aussehenden, jungen Frauen.
Oh.
Aber gut, das mit dem Groß hat dann alles zerstört.
Ja, kurvig würde ich mich jetzt auch nicht direkt bezeichnen, aber Dankeschön. Ist ja
Naja.
süß.
Immer wieder gerne.
Süß. Nach dieser Sitzung beim Psychiater hatte er aber Angst, weil er ja gerade all seine Geheimnisse erzählt hat. Und deshalb ist er nie wieder zurückgegangen. Er erzählte sogar mal seinem Bruder von seinen Fantasien, aber der Bruder hat ihn halt ein bisschen ausgelacht und hat das Ganze nicht so ernst genommen und das wurde dann halt ja auch totgeschwiegen. Es dauerte, bis er 25 ist, dass er was in diese Richtung seiner Fantasien gemacht hat. Eine junge deutsche Frau zieht in seine Nachbarschaft und bei ihr denkt er sich so, ja, das ist die perfekte Chance und irgendwie ist er halt auch damit, also er hat halt berichtet, dass er damit besessen war, damals dieser Frau in den Hintern zu beißen.
You're a snack.
Snack. Also bricht er eines Nachts bei ihr daheim ein, mit nur einem Regenschirm und einer Frankensteins Monstermaske auf, geht in ihr Zimmer, wo sie schläft, und versucht irgendwie rauszufinden, was er als nächstes mit ihr machen will. Dabei stößt er mit seinem Knie an sie ran, sie wacht davon auf und schreit los und er dreht halt auch durch und er versucht wegzurennen und sie rennt dabei hinter ihm her, packt ihn an den Händen, ringt ihn zum Boden und ruft die Polizei. Du schläfst, liegst in deinem Bett, denkst dir nichts Böses, wachst auf, da steht einer, 1,44, dünn.
Du schreist und dieser Chinese fängt an zu schreien und ihr schreit euch gegenseitig an. Und ich stelle mir so ein bisschen vor, wie dieser von Hangover, der dann auch so schreit, so ganz hoch und verstehst du? Und es muss schon Also,
ach,
jetzt im
ja, ich
Nachhinein ist
weiß
es schon sehr witzig. Aber also da, im Himmels Willen, ich möchte nicht mit ihr tauschen. Vor allen Dingen, sie muss doch bestimmt gedacht haben, es ist ein Kind.
wen. Ja, weil er hatte ja auch diese Maske auf. Na, er steht da, so ein kleiner Mann steht da mit dieser Maske, mit nur einem Regenschirm. Ich weiß nicht, was er damit genau vorhatte. Und also er steht einfach und beobachtet sie. Ja, nicht so nice. Also hat sie die Polizei gerufen. Ich finde es auch nice, dass sie ihn irgendwie an den Händen gepackt hat. Also genauso wurde das beschrieben. Sie packt ihn an den Händen und ringt ihn zu Boden. Und ja, das fand ich auch eine ziemlich nice Vorstellung. Also sie ruft die Polizei und als sie dann kommt, nimmt sie ihn halt fest. Also die Polizei nimmt Issei fest wegen versuchter Vergewaltigung. Aber Isseis Vater ist ziemlich reich und ziemlich bekannt und hat auch einen einflussreichen Job und so. Also bezahlt der Vater die deutsche Frau, damit sie die Anklage fallen lässt. Und sie nimmt sich das Geld und das war's dann.
Schönes Leben.
Muss schön sein, ja. Ich frage mich, wie es dir heute geht. Also Issei bekommt keine richtige Strafe. Er wird nur noch mal zu einem Psychiater geschickt und nach der Auswertung des Psychiaters oder halt der Begutachtung geht dieser Psychiater zu der Familie von Issei und sagt ihnen, dass er ein sexueller Psychopath ist und sehr gefährlich sei. Und die Eltern hat es aber irgendwie nicht so gejuckt und deswegen wurde darüber einfach nicht nochmal gesprochen und Issei musste auch nicht weiter zum Psychologen.
Also, Entschuldigung, er ist 25. Wieso geht er zu seinen Eltern?
Der Psychiater?
Ja.
Ja, weil Issei halt so gestört war, dass der Psychiater dachte, okay, irgendjemand muss darüber. Soll er zu Issei gehen und sagen, hey, schau mal, ich hab dich gerade angeschaut und du bist ein sexueller Psychopath.
Nein, aber ich meine, er ist volljährig. Die Eltern, Entschuldigung, sind sie auch im gleichen Land wie er?
Ja, die sind, das ist in Japan noch. Also das ist bevor überhaupt das in Paris stattgefunden hat.
Oh, okay. Ja gut,
Hab, sorry.
aber trotzdem, es ist doch, er muss doch dann irgendwie, ich weiß ja nicht, was da das Vorgehen ist, wenn das bei jemandem diagnostiziert wird oder so, aber das erzählt man doch nicht den Eltern, weil, also wundert mich schon nicht, dass es sie nicht gejuckt hat. So,
Wie
ich
meinst
weiß
du?
nicht.
Weil sie halt so ein bisschen reicher waren.
Nee, aber ich weiß nicht, wenn ein Gutachter zu deinen Eltern geht und sagt, ja, die Sophie, die ist gestört. Ja, was machen deine Eltern dann?
Ja, aber was soll denn der Gutachter machen? Also.
Ihn in Therapie schicken? Also in eine geschlossene?
Ja, aber ich weiß nicht, ob der Gutachter das so direkt machen kann, oder? Also, vor allem, wir wissen ja auch nicht, wie es in Japan ist. Aber ich denke auch, dass die Eltern ihn halt zu diesem Psychiater geschickt haben, weil es gab ja gar keine Anklage oder irgendwas. Und der Vater hat ja die deutsche Frau bezahlt, damit sie die Anklage fallen lässt. Und daraufhin ist er in die Psychiatrie so ein bisschen gekommen oder halt zu diesem Psychiater. Und deswegen denke ich, das ging vielleicht auch ein bisschen von den Eltern aus, um halt rauszufinden, was da los ist oder halt einfach, um kein schlechtes Gewissen zu haben und zu sagen, jo, wir haben versucht, was dagegen zu machen. Weißt du? Aber
Na
das Ding ist
gut.
halt auch, so, was soll denn der Psychiater sonst machen? So, also.
Ihn weiter therapieren und ihn in eine geschlossene Psychiatrie stecken.
Ja.
Naja, ist ja, also ich finde es fragwürdig, aber nun gut, weiter.
Ja, schon. Ja, also wie gesagt, Issei war zu dem Zeitpunkt noch in Japan und hat einfach ein bisschen gechillt. Ohne irgendwelche Konsequenzen, weil er in ein Haus eingebrochen ist und wegen der versuchten Gewalt. Aber ist egal. 5 Jahre später zieht er nach Paris, um dort an der Uni zu studieren. Dort in Paris findet er auch genau das Frauenbild vor, welches das Objekt seiner Begierde war in den Jahren zuvor, und er wird damit täglich konfrontiert. 1979. Es wird ihm immer klarer, dass es für ihn keinen Weg drumherum führt. Er muss einfach seine Fantasien ausleben und es ist für ihn auch nur noch eine Frage der Zeit, bevor er irgendwas macht. Dann gab es eine Schauspielerin, eine amerikanische namens Jean Seberg. Jean. Auf jeden Fall Jean. Und sie hat sich damals in Paris in einem Auto das Leben genommen. Und das war bei Issei in der Nähe, wo er halt gewohnt hat. Und er hat das als ein Zeichen gesehen, dass jetzt die richtige Zeit war, seine Fantasien auszuführen. So ein Selbstmord, und er denkt sich so, okay, das war für mich. Also hat er in dem Jahr Prostituierte zu ihm nach Hause geholt, aber er hatte sich nie getraut, etwas zu machen. Aber eines Tages kommt René zu ihm in das Klassenzimmer oder halt in diesen Raum. Und er findet sie perfekt und wunderschön und er malt Bilder von ihr und er fängt an, ihren Mord zu planen. Also zurück zu der Nacht, in der er sie umgebracht hat. Er erschießt sie und vergewaltigt sie und versucht dann direkt in sie reinzubeißen. Aber das funktioniert nicht, also kauft er sich ein Metzgermesser und die nächsten 2 Tage verbringt er damit, sie zu zerstückeln und zu kochen. Dann am Abend vom 12. Juni nimmt er ein Taxi und hat 2 große Koffer dabei. Er fährt zu einem Ort namens Bois de Boulogne. Boulogne? 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 Also, das ist ein Park mit einem großen See. Und sein Plan ist es, diese Koffer, in welchen René sich befindet, in den See zu schmeißen. Was er nicht weiß, ist, dass ein Restaurant ganz in der Nähe ist. Und er dachte halt, er wäre sneaky, es war abends und dunkel und er wollte diese Leiche einfach loswerden. Er hat also Schwierigkeiten mit diesen 2 großen, schweren Koffern und versucht, sie irgendwie runter zum See zu bringen, zu ziehen, zu schleppen. Und nebendran in diesem Restaurant sind all diese Menschen, die ihn beobachten. Und für ihn ist das Ganze so anstrengend, dass er komplett erschöpft, kurz vor diesem Seeufer praktisch aufgibt, die Koffer liegen lässt und sich auf eine Parkbank legt und einschläft. Ja. Ich, ja.
Also natürlich nicht,
Was für
aber
eine verrückte Geschichte, oder?
in meinem Kopf spielt einfach genau dieser Film gerade ab und es ist so,
Es ist
Entschuldigung, aber
nice.
ich finde es richtig witzig. Es tut mir leid, aber die Vorstellung von diesem kleinen Chinesen,
Ja,
der
Japaner.
versucht, so Koffer, die wahrscheinlich so groß sind wie er oder halb so groß,
Ja.
versucht er in diesen See zu bringen und irgendwann ist er so, oh nein, ich kann nicht mehr und
Ja.
legt sich auf die Bank und schläft.
Ja. Man
Wow.
weiß es nicht. Auf jeden Fall liegt er also auf der Bank und schläft. Als er aufwacht, sieht er, wie ein alter Mann die Koffer öffnet. Als dieser alte Mann sieht, was drin ist, fängt er an zu schreien. Also steht Issei auf und läuft ganz ruhig weg.
Aha.
Ja. Daraufhin wird die Polizei verständigt und die Restaurantbesucher sagen halt aus, dass dieser Mann mit den Koffern in einem Taxi gekommen ist. Also wird der Taxifahrer ausfindig gemacht. Also er hat halt ausgesagt, der Taxifahrer, dass er eigentlich dachte, dass Issei mit den Koffern an den Bahnhof wollte. Und er wusste aber auch noch Isseis Adresse und die dann halt an die Polizei weitergegeben. Als die Polizei bei der Adresse angekommen ist, ist Issei gerade dabei, die Wohnung zu verlassen. Und er trifft auch die Polizei und er gibt einfach direkt alles zu. Alles, was er getan hat. Dann muss die Polizei noch zu ihm in die Wohnung hoch. Und dort haben sie einfach ein krankes, krankes Bild entdeckt. Also eingepackte Körperteile im Kühlschrank und ein Tisch, der gedeckt war und Gerichte gekocht mit René und halt auch wieder diese Beilagen. Also ich hätte nicht gedacht, dass bei so vielen Kannibalen nicht nur das Fleisch an sich zählt, sondern dass sie halt da wirklich noch Beilagen dazu machen und sowas. Also ich weiß nicht, wieso mir das nie in den Kopf kam, aber Beilagen.
Ja, man muss sich ja auch ausgewogen ernähren.
Ja. Aber, ja, klar, das ist krass, dass sie da noch so klar denken. Auf jeden Fall, es gibt halt so ein Bild und da siehst du einfach nur so eine Schüssel mit Erbsen. Und die hatte er sich halt vorbereitet. Also er saß da halt wirklich die letzten 2 Tage und hat einfach durchgegessen. Er wird in Paris im Gefängnis festgehalten und dort wird er dann auch einem Richter vorgeführt und dieser sagt praktisch aus, dass wenn jemand so etwas Schreckliches machen kann, dann ist diese Person nicht ganz zurechnungsfähig und somit wird Issei nicht inhaftiert, sondern einfach direkt in eine psychiatrische Anstalt gebracht. Dort kommt ein japanischer Interviewer angereist und interviewt halt Issei. Einfach, er fragt ihn über die ganze Geschichte aus, über alles Mögliche. Zum Schluss schreibt er ein Buch darüber. Also so eine Art Biografie. Und diese heißt In the Fog. Ja, ich weiß auch nicht, wie man darauf kam. So, weil Issei in Frankreich nie wegen Mordes irgendwie festgehalten wurde oder halt verurteilt wurde, wird er deportiert zurück nach Japan. Und dort wird er in ein Krankenhaus gebracht. Das Buch hat Issei mittlerweile so berühmt gemacht in Japan, dass er dort schon fast als Held gefeiert wird. Es ist krank. Also, die sehen das wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie man das sagen kann, so abgetrennt, weißt du, von der Realität, weil, also er steht halt auf diese europäischen Frauen und deswegen ist er vielleicht keine Gefahr für Japan oder so. Und irgendwie ist er halt, wie gesagt, einfach, die haben was. Also, ja, ich kann es gar nicht erklären. Das war gerade der beste Satz. 1986 wurde Issei freigelassen von dem Krankenhaus in Japan, weil die Behörden hatten halt nicht genug Beweise gegen ihn für die Tat. Und in Frankreich wurden nämlich alle Beweise behalten und deswegen konnte seine Familie ihn einfach rausholen aus dem Krankenhaus.
Okay.
Ja, er ist frei. Er ist
nice.
Er ist fucking frei. Einfach so. Ein paar Jahre später werden 4 Mädchen gekidnappt und daraufhin gehen die Medien zu Issei und fragen ihn aus über den Täter und was er dazu sagt und was er davon hält. Und von der Zeit an wird er zu einer TV-Bekanntheit und er schreibt auch 18 weitere Bücher über sich selber, den Mord und Kannibalismus.
Oh, ich hasse Menschen, wirklich. Ja. Wie kann man sowas zulassen? Ich verstehe sowas nicht. Warum schenkt man diesen Menschen noch so viel Aufmerksamkeit? Das kann doch wohl nicht wahr sein.
Ja, und dass es halt auch einfach irgendwie durchgeht. Also jeder weiß davon Bescheid und er wird einfach gefeiert. Ich bin wirklich so at a loss for words. So. Okay. Und jeder kauft halt auch die Bücher. Jeder liest es, weißt du? Er verdient damit sau viel Geld und er ist so eine richtige so Berühmtheit. Und jetzt kommt es nämlich noch, weil anscheinend macht er auch Pornos. Also er macht in Pornos mit.
Oh mein Gott.
Und zwar solche, so ein bisschen BDSM. Also er wird halt gefesselt und so ein bisschen gequält und geschlagen. Und hauptsächlich, jetzt kommt's, von großen europäischen Frauen. Ein Porno zeigt ihn sogar in einer Art Beziehung mit einer Niederländerin. Also sie gehen zu so einem niederländischen so Theme Park und ja, ist halt ein Porno. Aber die, Alter, das ist so pervers. Denen gefällt es richtig. Die spielen da richtig so drauf ein. Und die spielen wirklich mit dieser Tat. Ja.
Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
Ja, ich auch nicht. Heute sagt er auch noch aus, er würde nicht nochmal morden, aber er würde auf jeden Fall nochmal gerne eine Frau essen. Und ja, wie gesagt, er ist 71 und er lebt immer noch in Freiheit in Japan und wird halt auch total gefeiert. Ah, und er hat auch noch gesagt, er würde auch gerne durch die Hand einer Frau sterben oder in der Spucke einer Frau ertrinken. Also, falls da sich irgendwie jemand freiwillig dafür melden würde, dann fände ich das auch ganz gut.
Stell dir mal vor, er engagiert so ganz viele Frauen oder Frauen, die, so wie wir, das einfach überhaupt nicht nachvollziehen können, weshalb er so berühmt gemacht wird und sowas. Wir tun uns zusammen zu einer großen Gruppe, legen ihn dann in eine Badewanne und bespucken, oder wir spucken so lange in diese Badewanne.
Alter Falter. Wie lange denkst du, würde das brauchen?
Je nachdem, wie viele Menschen wir noch finden. Also ich möchte jetzt hier nicht, ich möchte jetzt keinen Menschen umbringen und auch nicht ihn. Aber je nachdem, wie viele Menschen, andere Frauen wir finden, würde ich sagen, so zwischen einer Woche und 2.
Aber da ist die Spucke ja schon ganz kalt.
Ja, wir wollen es ja ihm ja jetzt auch nicht schön machen.
Ja, okay, das stimmt auch wieder. Ja, wie gesagt, er schreibt immer noch Bücher, er ist immer noch übelst gefeiert und er macht auch diese Food Critics Sachen. Ja, ich finde es halt einfach so krass, weil die Familie von dieser René, weißt du, die kriegen da halt auch überhaupt keine Zufriedenstellung durch irgendwie ein Urteil oder irgendeine Bestrafung für ihn. Er hat ja wirklich ein Leben genommen, also er ist ein Mörder und er kann irgendwie freilaufen durch einen Fehler in der Justiz.
Ja.
Es ist krank. Es ist einfach krank. Und es, wie gesagt, also, wenn es dich interessiert, schau mal ein paar Dokus mit dem an. Es ist auch interessant.
Ich gönne ihm die Klicks nicht.
Ja, die Klicks sind ja auch nicht direkt für ihn, sondern es gibt ja auch, ich glaube, Vice oder so, die haben ihn interviewt in 2009 erst. Da gibt es sowas, aber ich habe es nicht direkt angeschaut. Ich habe noch einen anderen Podcast gehört, die halt drüber gesprochen haben und die haben gemeint, dass ganz am Anfang von dem Interview halt praktisch die Person, die halt das Interview geführt hat, hat dann gemeint so, ja, ich baller jetzt einfach kurz alle Fragen raus, beantworte sie einfach schnell, ich will hier raus. Weil halt der Typ auch so mega creepy einfach ist. Ja.
Okay, sind wir bereit für meinen Fall?
Ja.
Okay.
Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall.
Mein Fall spielt in Duisburg und er ist der Ripper von der Ruhr oder The Ripper from the Ruhr? Ich weiß es nicht.
Danke für
Der
diese
Ripper von
Übersetzung.
der Ripper. Jack
Oder
the
auch der
Ripper.
Rupert.
Der Rupert, ja genau.
Der Rupert.
Der Rupert von der Ruhr. Okay.
Der Ruhrpott.
Ja. Mit bürgerlichem Namen heißt er Joachim Kroll und dieser Fall, also wie gesagt, in Deutschland gibt es halt nun mal nicht so viele, ich würde mal sagen, 90% der Menschen, die jetzt noch zuhören, die kennen den Fall. Aber er ist trotzdem mindblowing.
Okay.
Es ist das Jahr 1976 und ich kann euch nicht sagen, wie es war. Ich war nicht live dabei, aber es war scheinbar ein sehr, sehr unglaublich heißer Sommer. Am 2. Juli, also, oh, heute ist der 2.
Oh,
Juli.
wow.
Also heute vor 44 Jahren ging die vierjährige Marion am Nachmittag mit ihren Freundinnen auf den Spielplatz, ganz in der Nähe von ihrem Elternhaus und Elternhaus. Und die Eltern, die konnten sie auch noch von zu Hause aus beim Spielen beobachten, aber irgendwann war Marion halt verschwunden. Und die Eltern beginnen dann mit Bekannten das kleine Mädchen zu suchen, stundenlang, aber sie finden sie halt nicht. Und dann schalten sie die Polizei ein, die auch mit Hunden suchen und mit Hubschraubern, aber dieses kleine blonde Mädchen bleibt einfach verschwunden. Einige Tage später wird im Nachbarhaus der Kettners, also des Elternhauses von Marion, die hießen Kettner mit Nachnamen. Im Nachbarhaus davon wird die Polizei gerufen, denn seit Tagen war in diesem Haus ein Klo verstopft. Warum auch immer man deshalb eine Polizei ruft, aber nun gut. Der
Okay.
Hausbewohner, der die Polizei gerufen hat, der hat sich halt beschwert, weil sein Nachbar, Joachim Kroll, der habe ihn gebeten, das Klo erstmal nicht mehr zu benutzen, da er ein Kaninchen geschlachtet habe. Und irgendwie mit den Innereien, die er das Klo runtergespült hat, hat er wohl scheinbar eine Verstopfung hervorgerufen. Ja, die Polizisten haben dann jetzt auch nicht mehr gemacht, außer einen Klempner zu rufen, der dann die Rohre von dem Klo, von den Innereien bzw. den Eingeweiden befreit hat. Es waren jedoch keine Eingeweide von einem Kaninchen, sondern die eines kleinen Mädchens. Die Polizei befragt Joachim Kroll dann zu diesen Eingeweiden und der lud die Beamten dann kurzerhand in seine Wohnung ein, zu einer kleinen Begehung. Und seine Wohnung war ganz oben im Dachgeschoss. Und dort fanden dann die Beamten in einem Kochtopf auf dem Herd einen Eintopf aus Brühe, Möhren, Kartoffeln und einer kleinen Menschenhand. Und Joachim hat sie dann auch noch dazu aufgefordert, in der Tiefkultur nachzuschauen. Dort war in Plastiktüten eingepackt Menschenfleisch eingefroren. Und Kroll wird dann sofort wegen Mordverdachtes festgenommen.
Nice. Ja, einfach dieser Gedanke, so, ich spüre das jetzt mal die Toilette runter. Ich weiß nicht, so, wie kommt man darauf? So, vor allem halt bei so größeren Stücken, so, ja.
Am 4. Juni gesteht dann der 43-Jährige den Mord, indem er haarklein schildert, wie er Marion umgebracht hat. Er hat sie mit Schokolade in seine Wohnung gelockt und hat sich versucht, an ihr zu vergehen und er hat auch erzählt, wie sie geschrien hat und sich gewehrt hat. Und eben weil sie so geschrien hat und sich gewehrt hat, hat er sie dann am Ende erwürgt. Und danach wollte er wissen, wie so ein Mensch von innen aussieht und wie er schmeckt. Und deswegen hat er sie dann zerstückelt und gekocht. Sein Fazit war, es hat nicht geschmeckt.
Okay. Na
Wissen
dann.
wir das auch.
Dann ist ja alles gut.
Die Polizei geht bei der Vernehmung sehr bedacht vor, denn sie sind sich sicher, dass diese Tat nicht die erste und einzige Tat ist, die er begangen hat. Und sie versuchen, Vertrauen zu ihm aufzubauen. Sie bieten ihm das Du an und sie wehren sogar sein Lieblingsessen. Ich weiß nicht, was sein Lieblingsessen ist, aber ich gehe davon aus, es hat kein Menschenfleisch beinhaltet.
Ja, weil es schmeckt ihm ja nicht.
Ihr Plan geht tatsächlich auf. Er gesteht einen Mord nach dem anderen. Also, der hört gar nicht mehr auf. Und die Polizei überprüft dann die Geständnisse mit alten, ungeklärten Fällen. Und die meisten Taten schildert er aber tatsächlich so detailreich, dass sie gar nicht erfunden sein können. Und die Polizei fährt dann mit ihm sogar an die Tatorte, wo er die Taten nachstellen soll. Es gibt groteske Bilder von einer Polizistin, die sich als Opfer darstellen
Uff.
musste. Und sie liegt da, sie ist viel größer als er. Er ist nämlich auch sehr klein.
Okay.
Und sie liegt da auf dem Boden und er liegt auf ihr und es sieht einfach sehr merkwürdig aus. Naja.
Ich glaube, ich schaue mir mal gleich die Bilder an.
Am Ende der Vernehmung gesteht Kroll in Summe 12 Morde und er denkt tatsächlich trotzdem, dass er freigesprochen wird. Denn er denkt ja, er wird sich irgendeine Operation unterziehen, die ihn dann ungefährlich für Frauen macht.
Er will das ja auch irgendwie nicht, oder?
Ja,
Also er will
ja. Ja, ich
die
weiß
Frauen
nicht, ob
nicht
er es.
umbringen.
Naja, doch, also es wird auch später, wenn ich im Fall weitergehe, noch klar, dass er halt bei Frauen nie so wirklich landen konnte und so ist er halt an den Sex mit Frauen gekommen und dass sie dadurch sterben mussten, das war dann halt so, ja, mein Gott. Aber dadurch, er hat halt dadurch wenigstens den Sex bekommen.
Okay.
Das hat er halt in Kauf genommen.
Ja, okay.
Die Morde, die er gestand, war 1955 erstach er eine 19-Jährige. Er war damals 22 Jahre alt, also das war sein erster Mord. Und er ging mit ihr in eine Scheune, wie auch immer er sie da reingekriegt hat, wahrscheinlich auch nicht freiwillig. Und er hatte davor noch nie mit einer Frau Sex gehabt. Er wollte sie vergewaltigen, aber das hat nicht geklappt. Er hat halt versagt. Und er war halt wahrscheinlich selber sehr sauer auf sich und deshalb hat er das Mädchen dann erstochen und verstümmelt. Ein Jahr später, 1996, hat er eine 12-Jährige vergewaltigt, da hat es scheinbar geklappt. Und hat sie anschließend erwürgt. 1959 hat er eine 24-Jährige ermordet und dafür wurde ein Unschuldiger verhaftet, der sich anschließend im Gefängnis erhangen hat.
Oh, sowas ist immer das Schlimmste.
Es ist aber nicht der Einzige.
Oh
Moment.
nein.
Im gleichen Jahr vergewaltigte er eine 16-Jährige und hat sie dann anschließend auch im Stadtpark von Essen erwürgt. Sie wurde dort gefunden, aus ihren Hüften und aus dem Gesäß waren Streifen von Fleisch geschnitten worden. 1962 verschwand eine 12-Jährige spurlos und auch das soll Kroll gewesen sein. Außerdem soll er noch mal eine ermordet haben. Auch hier wurden Streifen von Fleisch aus dem Gesäß geschnitten und auch hier wurde wieder ein Unschuldiger verhaftet. Der wurde aber wieder freigelassen. Doch der Hass seiner Nachbarn trieb ihn letztendlich dann auch zu Selbstmord. 1965 war sein einziger Mord an einem Mann. Es war quasi ein Kollateralschaden. Denn Joachim hat den Mann und eine Frau in einem Auto erwischt. Die zwei waren beschäftigt. Und Cole wollte halt diese Frau haben. Er wollte sie halt vergewaltigen. Deswegen hat er die Autoreifen zerstochen und als der Mann dann ausgestiegen ist, hat er ihn mit einem Messer attackiert. Die Freundin von dem Mann konnte mit dem Auto flüchten oder vielleicht ist sie auch gerannt. Ich weiß es nicht. Sie ist sofort zur Polizei, der Täter konnte aber nicht mehr aufgefunden werden, aber der Mann starb im Krankenhaus an seinen Verletzungen. 1966 erwürgte er eine Frau und ihr Freund nahm sich dann das Leben, weil man ihn fälschlicherweise beschuldigte.
Oh nein. Oh, schau mal, da passiert dir schon sowas, dass seine Freundin halt stirbt oder umgebracht wird.
Ja,
Und
und er wird beschuldigt.
dann wirst du beschuldigt und dann nimmt er sich noch das Leben. Ach nö.
Im Dezember des gleichen Jahres vergewaltigte er eine 5-Jährige und ertränkte sie im See. Es geht noch weiter. 1969 vergewaltigte er eine 61-Jährige und erwürgte sie anschließend. 1970 erwürgte er eine 13-Jährige, als diese auf dem Weg vom Bahnhof nach Hause ging. 6 Jahre später gestand ein anderer fälschlicherweise die Tat, weil er so sehr von seinen Nachbarn gehetzt wurde,
Oha.
dann halt zuzugeben, dass er das war.
Wie passiert denn sowas? Gehen die einfach die ganze Zeit rüber, so, Uwe, und wenn du jetzt nicht sagst, dass du es warst, du darfst nie wieder meinen
Weiß
Rasen
es
mehr
nicht.
haben.
Ich glaube, sie hatten wahrscheinlich kein so gutes Verhältnis, als dass sie den Rasenmäher miteinander geteilt haben.
Ja, aber sagen die, haben die es dem so direkt ins Gesicht gesagt oder so Briefchen geschrieben, so, lieber Uwe, bitte geh doch zur Polizei und sag, dass du es warst.
Ich weiß nicht, aber er ist auch Joachim.
Okay, sorry. Sorry an alle Uwes da draußen. Ich weiß nicht, wie ich drauf kam.
Naja, 1976 vergewaltigte er eine 10-Jährige und erwürgte sie anschließend und eben im gleichen Jahr wurde Marion sein Opfer. Er hat selbst gesagt, dass er so zwischen 20 und 30 Menschen umgebracht hat, aber er hat scheinbar irgendwann aufgehört zu zählen. Man konnte ihm im Endeffekt aber nur 8 Morde nachweisen. Der Tathergang war ja, wie ihr schon gemerkt habt, meistens der gleiche und die Opfer wurden auch in einem ähnlichen Zustand immer vorgefunden, also meistens mit hochgeschobenem Rock und mit Sperma besudelt, weil es halt nicht mal, also er war schon so erregt davor, dass es nicht mal meistens richtig zum Akt kommen konnte, sondern er hat halt schon vorher abgespritzt.
Ja.
Naja, ja, und eben auch auf dieses fehlende Fleisch. Und die Polizei konnte damals aber die Fälle einfach nicht miteinander verbinden, da die Opfer bis, also es gab ja nur einen Mann, aber 11 von 12 Fällen waren ja Frauen und sonst haben die sich nicht miteinander also nicht wirklich geähnelt. Sie waren unterschiedlich alt, sie wurden an unterschiedlichen Orten gefunden und auch die Orte waren zu weit auseinander, als dass man vom gleichen Täter hätte ausgehen können. Noch so eine kleine, also, dass man es, ich weiß nicht, ob es eine, es ist natürlich keine Erklärung dafür, aber ich finde es trotzdem immer ganz interessant, in die Kindheit zu schauen. Und zwar ist Joachim in einer Familie aufgewachsen mit 8 anderen Geschwistern. Er galt schon immer als etwas dümmlich und der Test seines IQs ergab dann ganze 76. Ich zitiere: Sein festgestellter Intelligenzquotient liegt an der Grenze zu Schwachsinnigkeit.
Oh.
Also, das ist tatsächlich, ich habe am Anfang nicht gewusst, dass Schwachsinnigkeit wirklich eine Bezeichnung für deinen IQ ist. Ich habe irgendwie gedacht, das ist einfach nur ein böses Wort, um jemanden zu beschreiben, aber nein, aber ich finde, Schwachsinnigkeit klingt schon böse. Stell dir mal vor, jemand beschreibt dich als schwachsinnig.
Ja, aber es ergibt ja schon Sinn vom Wortaufbau her. Also ein schwacher Sinn, weißt du? Oder? Oder?
Lol, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Oh mein Gott, ich fühle mich
Schwachsinnig?
sehr dumm. Okay, alles gut. Weiter geht's im Text.
Nein, passt schon.
Vielleicht leide ich auch unter Schwachsinnigkeit.
Ich glaube
Naja.
nicht.
Er hat als Kind und auch später nie Anschluss gefunden, hat von Frauen immer nur Abfuhren bekommen und er hat auch von seinen Eltern keine wirkliche Wertschätzung oder Anerkennung bekommen. Nach ganzen 5 Jahren lückenhafter Schulausbildung ging er dann von der Schule ab und er arbeitete als Knecht auf verschiedenen Bauernhöfen. Und dort hat er dann halt auch gelernt, wie man schlachtet. Und er meint, die erste sexuelle Regung gespürt zu haben, als er von einem Schlachter lernte, wie man Kühe und Schweine schlachtet.
Ach nö, sowas ist auch immer. So Schlachter und. Ist ja irgendwie nicht so sympathisch.
Ja, und nach dem Tod seiner Mutter zog er dann zu seinem Vater nach Bottrop, wo er dann eben begann zu morden. Und er hat sich davor schon an geschlachteten Tieren vergangen, eben als er auf den Höfen gearbeitet hat, weil er Sex mit Tieren toll fand.
Oh nein.
Deswegen habe ich ja vorhin auch gesagt, es war, er hatte davor noch nie Sex mit einer Frau, weil mit
Okay.
Tieren hat es scheinbar funktioniert.
Soweit habe ich gar nicht dran gedacht.
Ja, er wird dann eben angeklagt und die Verhandlung wird auf 5 Monate angesetzt. Und der Angeklagte muss sich ganze 7 Minuten einem Blitzlichtgewitter unterziehen, bevor die Verhandlung überhaupt beginnt. Nach 2,5 Jahren wird dann das Urteil gesprochen. Er bekommt 9-mal lebenslänglich. Ich wusste gar nicht, dass man mehr als einmal lebenslänglich bekommen kann.
Ja, für die verschiedenen Opfer halt, oder?
Ja, aber dann hätte es ja 8-mal sein müssen, oder? Ich weiß es nicht.
Ach so.
Naja. Er starb am 1. Juli 1991 im Gefängnis an einem Herzinfarkt.
Na, das ist ein bisschen ein friedlicher Tod für ihn.
Ja, hat er nicht verdient, aber mein Gott, jetzt ist es schon zu spät.
Ja, schon. Ich weiß nicht, was ich von diesem ganzen Kannibalismus so halten soll.
Ich halte gar nichts davon. Ich weiß nur, dass ich gerade unglaublichen Hunger habe, aber ich möchte einfach nichts zu mir nehmen.
Ja. Ich schaue mir gerade Bilder von Issei Sagawa und von einem Ripper von Ruhr an. Und
Der,
das.
also der hat schon ein komisches Gesicht, oder? So spitzes Kinn, so wie eine Ratte, finde ich.
Ach so, ja, jetzt sehe ich, was du meinst. Ja, schon so ein bisschen. Aber er sieht halt auch irgendwie so 0815 aus.
Ja.
Und also ich sehe auch gerade das eine Bild, von dem du gesprochen hast, wo er sich so über die eine Person da beugt. Ja, und es sieht halt schon auch so, und es sieht halt irgendwie auch so ein bisschen komisch aus. Also, dass die es so
Ist
krass
einfach
nachstellen
grotesk.
mussten. Ich weiß halt
Ja.
auch nicht, ob das jetzt so
Sinnvoll
hätte
war,
man
keine
auch mit einer
Ahnung.
Puppe vielleicht machen können. Also.
Ja. Warum hat die Frau sich dafür freiwillig? War es freiwillig? Warum hat sie sich dafür gemeldet?
Das ist ein Mann, oder? Der da liegt.
Echt? Also, ich
Ja.
habe, vielleicht haben sie es öfters nachgestellt oder so, aber ich habe gelesen, dass es eine Polizistin war.
Okay.
Bestimmt war es
Ja,
irgendwie
okay.
Azubi oder so und muss, die Azubis machen ja immer die Drecksarbeit.
Ist halt echt so.
Entschuldigung
Wir
an alle
sprechen aus
Unternehmer, die
Erfahrung.
ihre Azubis gut behandeln, aber
Beweist uns das Gegenteil.
Stellenbeschreibung bitte an montagsportpodcast@gmail.com.
Ja. Falls ihr auch noch irgendwas. Nee, sollen die uns dorthin schreiben? Also normale Leute? Vielleicht benutzen manche lieber E-Mails, um irgendwie was zu schreiben.
Ja, ihr könnt uns ja, wenn ihr längere Briefe schreiben wollt, könnt ihr uns gerne auch eine E-Mail schreiben, aber
Ja.
wahrscheinlich wir gucken eher in unsere Social Media Kanäle.
Ja, also wenn ihr uns irgendwie was zu berichten habt, also wir hören auch ganz, ganz gerne eure Geschichten und alles Mögliche. Ihr könnt uns immer überall schreiben. Das ist gar kein Thema. Wir freuen uns sogar mega drüber. Ja.
Ja, ich würde sagen, dann sind wir schon bei unseren Formalitäten, oder?
Ich würde sagen, das ist gerade eine perfekte Überleitung.
Schreibt
Ja.
uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Wie gesagt, wir
Ja.
freuen uns. Sagt uns, ob ihr findet, dass Ertrinken ein schöner oder schrecklicher Tod ist, was für euch in der Vorstellung der schlimmste Tod ist.
Ja.
Und abonniert uns auf Spotify oder iTunes oder
Ja.
Audio Now.
Und Leute, falls ihr uns irgendwo hört, wo man Bewertungen hinterlassen kann, dann lasst uns doch ganz gerne mal eine gute Bewertung, falls es euch gefallen hat. Wenn nicht, könnt ihr uns ja schreiben.
Mit konstruktiver Kritik
Mit
bitte.
konstruktiver Kritik. Also es haben uns schon einige Leute geschrieben. Wenn sie Kritik hatten, dann haben wir auch immer unser Bestes getan, diese umzusetzen. Wenn sie konstruktiv ist, dann ist es gar kein Thema. Ja, wie gesagt, wenn es euch gefällt, dann gerne eine positive Bewertung. Darüber freuen wir uns genauso sehr, wenn nicht noch ein bisschen mehr. Ja. Ja, dann würde ich sagen,
Bis nächsten Montag.
bis dann.
Tschüss.
Tschüss.